Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Seid willkommen zu einer neuen Folge des Lesedusche-Podcasts. Heute mal wieder mit einer Nachlese zu unserer letzten Episode über die Prinzessin bzw. später Königin Margarete von Valois, auch genannt Margot. Wir haben uns ja in unserem Gespräch über diese Dame sehr auf ihre Memoiren gestützt, die uns viele Einzelheiten aus ihrem Leben verraten haben, darunter auch natürlich die schreckliche Bluthochzeit bzw. die Bartholomäusnacht kurz danach, als es zu diesem fürchterlichen Gemetzel kam. Und Ulrike und ich sind aber trotzdem ein bisschen, wie soll ich sagen, ratlos zurückgeblieben, weil uns diese Memoiren manchmal so nüchtern vorkamen. Und wir haben uns danach gefragt, meine Güte, was war denn jetzt zwischen Margot und ihrem Henri, also dem späteren König Heinrich IV., haben sie sich denn nun geliebt? Oder war das eine Hochzeit rein aus politischem Kalkül, wo gar keine Gefühle im Spiel waren? Und dann dachten wir uns so, ach, wir schauen jetzt einfach mal nach. Wie hat es dann Heinrich Mann beschrieben? In seinen beiden Romanen über die Jugend und über die Vollendung des Königs Henri IV. Und haben dieses Werk uns genauer angeschaut und einige prägnante Stellen herausgesucht, in denen es wirklich um die beiden nur geht. Wie lernen sie sich kennen? Das fängt ganz niedlich an in der Kindheit und geht dann wirklich die ganze Zeit über bis zum letzten Wiedersehen, als Henri eine neue Frau ausgesucht hat, auch eine Medici, eine entfernte Verwandte von Margot. Und diese letzte Begegnung ist nochmal sehr eindrucksvoll dargestellt in diesem Roman. Ja, also hört mal rein. Ich soll euch noch wunderbare Grüße von Ulrike ausrichten und bis zum nächsten Mal. Der Knabe war klein, die Berge waren ungeheuer. Sie versank in schmerzliches Träumen. Er zog sie am Arm und fragte, was gab es denn damals bei Hofe? Der selige König lebte noch. Er fragte dich, ob du sein Sohn sein wolltest. Du zeigtest auf deinen Vater und antwortetest, der sei dein Herr Vater. Darauf fragte der selige König dich, ob du dann sein Schwiegersohn werden wolltest. Du erwidertest, jawohl. Und seither geben sie dich bei Hofe als den Verlobten der königlichen Prinzessin aus. Damit wollen sie uns fangen. Ich sage es dir, damit du nicht alles glaubst und ihnen nicht traust. Fein, rief Henri, ich habe eine Frau. Wie heißt sie? Margot. Sie ist ein Kind wie du. Sie konnte die Religion noch nicht hassen und verfolgen. Dennoch glaube ich nicht, dass du Marguerite von Valois heiraten wirst. Ihre Mutter, die Königin, ist eine zu böse Frau. Da stand seine kleine Schwester und neben ihr ein anderes Mädchen. Es war größer als Katharine und ungefähr in seinem eigenen Alter. Er konnte sich denken, wer es war, sagte aber zuerst gar nichts vor Erstaunen. Seine kleine Schwester erklärte, »Wir sind gekommen.« Margot war neugierig. »Sind Sie immer so schmutzig?« fragte Marguerite von Valois, die Schwester des Königs. »Ich wollte Melonen essen«, erwiderte er und fühlte sich beschämt. »Warten Sie, ich gebe Ihnen auch eine.« »Danke, das geht nicht.« »Ich verstehe. Ihr schönes Kleid könnte Flecken bekommen.« Sie lächelte, weil sie dachte, »Und auch mein Gesicht. Ich bin geschminkt. Das sieht dieser Bauer nicht.« »Was für ein Mädchen!« Er hatte ihresgleichen nie erblickt. Seine kleine Katharine, die er so sehr liebte, erschien daneben wie eine Gänsemagd, trotz ihrem Sonntagsstaat. Marguerite hatte Farben wie Rosen und Nelken, und die hätten noch froh sein dürfen. Ihr weißes Kleid lag bis zu den Hüften eng an, dann begann es sich weit und steif zu entfalten, schimmernd von Goldstickerei und bunten Steinen. Auch ihre Schuhe waren weiß, etwas Erde hing daran. Henri folgte einer Eingebung. Er kniete hin und mit seinen Lippen entfernte er die Erde. Dann stand er auf und sagte, »Meine Hände waren nicht sauber genug.« Sein Ton wurde hierbei unfreundlich, weil das Mädchen überheblich lächelte. Daher nahm er seine Schwester beiseite und flüsterte ihr zu, aber die andere konnte es sicherlich hören. »Jetzt hebe ich ihr den Rock auf. Ich muss doch herausbekommen, ob sie Beine hat wie alle Mädchen.« Das Lächeln der kleinen Prinzessin wurde starr. Er bemerkte noch, ihre Nase ist zu lang. Katharine, du kannst sie wieder mitnehmen. Da verzog sie das Gesicht zum Weinen. Musik. Wir sollen uns heiraten. Begreifen Sie, warum ich Ihr schönes Gesicht nicht küsse und Ihnen den Rock nicht aufhebe? Sie haben vor mir ein Geheimnis. Das ist stärker als alles. Das Mädchen stöhnte nur. Er ließ nicht ab. Meine Leidenschaft für Sie war nie vorher, was sie heute ist. Ich werde nur noch eine lieben können, rief er und glaubte es. Margot, Margot, Sie sind vielleicht die Tochter der Frau, die meine Mutter getötet hat. Stille und tiefes Erschrecken beim Nachklang dieser Worte. Zuletzt schluchzte das Mädchen auf. Sie hatte begriffen, welchen neuen, furchtbaren Wert sie für den Sohn der armen Königin Jeanne bekommen hatte. Sie war zu einer Gott weiß wie verhängnisvollen Gestalt geworden, die Ausgeburt der Tragödie, während sie doch vor sich selbst ein ziemlich gutmütiges Mädchen war.
Stolz und wütend richtete sie sich vor ihrem Bruder auf. »Sie werden mich nicht zwingen, Sire, einen Hugenotten zum Mann zu nehmen. Mit ihren Intrigen war ich niemals einverstanden. Man wusste sehr wohl, welches meine Religion war, und dieselbe will ich behalten.« Karl der IX. War anfangs erstaunt über so viel Hartnäckigkeit bei seiner guten Schwester. »Intrigen«, wagte sie die Pläne ihrer Mutter, Madame Catherine, zu nennen. Dann änderte er seine Haltung. Übrigens hatte er inzwischen Henri bemerkt. Laut sagte er, »Deshalb fürchte nichts, meine dicke Margot. Katholisch wirst du bleiben bei deinem Hugenotten.« Leise setzte er etwas hinzu, das wahrscheinlich eine Drohung war. Vielleicht der Name ihrer Mutter, denn der Blick der Prinzessin wich kurz und scheu ab, nach dem Fenster dort oben. Infolgedessen sah der Bruder ihren Widerstand als beendet an, nahm sie bei der Hand und führte sie gemessenen Schrittes dem ihr bestimmten Herrn und Meister zu. »Da hast du, meine dicke Margot«, sagte Karl der IX. Zu Henri von Navarra.
Großer Festtag, heute Montag, den 18. August. Die Schwester des Königs heiratet. Es soll ein Prinz aus weiter Ferne sein. Schön wie der lichte Tag und reich wie Pluto selbst, denn in seinen Bergen wächst das Gold. Hergereist ist er mit ganzen Ladungen Goldes, seine Reiter starren von Gold gleich ihren Pferden. Das Gerücht war dem Prinzen weit dort hinten zu Ohren gekommen, dass unsere Prinzessin wohlgestaltet und gelehrt wie keine andere Königstochter ist. Ein berühmter Astrologe hatte sie ihm im Zauberspiegel gezeigt. Sie lächelte, sie sprach, und sie, er konnte nicht widerstehen ihrer Stimme, ihrem Blick. Er machte sich auf den weiten Weg.
Davon erwachte er bald, küsste, die Augen noch geschlossen, den anderen Körper und stieß mit den Lippen auf eine Narbe. Sofort sah er hin, fühlte hin, er verstand sich auf Narben. Sie rührten von Hieben, Schüssen, dem Biss der Zähne her und wurden beigebracht auf Schlachtfeldern, sowohl wie auf den Lagern der Geschlechter. Viel kam für ihre Einschätzung darauf an, welcher Körperteil sie trug. Hat ein Soldat sie dort, wo sie bei Margot saß, dann ist er, wann es auch sei, ausgerissen und im Galopp davongejagt. Man muss deshalb kein Feigling sein. Ja, ein König von Frankreich und Navarra, Henri genannt und für seinen Mut bekannt, sollte sich doch selbst einst eine Narbe holen an derselben Stelle. Hier aber handelt es sich um einen der schönsten Körperteile der Frau, die mein, nur mein ist, und hat schon jemand sie gebissen, dann soll es nicht wahr sein. Daher rüttelte er sie, und da sie nicht gleich folgte, wendete er sie, bis er ihre Vorderseite vor sich hatte, und in ihr kaum erwachtes Gesicht fragte er heftig, »Wer hat dich in den Hintern gebissen?« »Niemand«, sagte sie, und es war genau das, was er hören wollte. Wütend rief er, »Du lügst!« »Es hat nur den Anschein von Zähnen«, entgegnete sie, und je unwahrscheinlicher die Antwort, umso glaubwürdiger ihr Ton. »Es sind aber Zähne!« »Es sind die Zähne des Gies.« Dies ließ sie ihn so oft aussprechen, wie er wollte. »Einmal wird er genug davon haben. Und über meine Brust, die ich ihm langsam zuführe, bis er sie in die Hand nimmt, wird er meinen Hintern vergessen.«
Wer spricht von Mord? Die Parteien? Wir müssen leider täglich gewärtigen, dass sie übereinander herfallen. Die Katholiken deines Gies... Die Hugenotten deines Navarra. Es tut mir leid, Töchterchen, deinetwegen, da du dich gewiss überzeugt hast, dass jeder von beiden seine Vorzüge aufweist. Sag nur, wie wir es verhindern wollen. Auch dieser schrecklichen Gutmütigkeit setzte Margot wieder ihren Befehl, den im Traum Empfangenen, entgegen. Keinen Mord. Sie hatte weit offene Augen und blickte durch ihre fahle Mutter hindurch in das Angesicht Gottes. Tiefrotes Blut floss in seine Lippen. Wir sollen keinen Mord begehen, dann schlagen auch die Parteien nicht los. Das Zeichen geben nur wir. Wir, wiederholte Madame Catherine, aber ungehalten diesmal, und innen wurde ihr schwül.
Ich, mein lieber Herr, dachte zu schlafen. Es ist nun aber so gekommen, dass ich von Blut und Tränen ganz bedeckt wurde. Mein Hemd und mein Gesicht, sogar der Angstschweiß von Menschen fiel darauf. Das alles taten leider die meinen. Sie haben die deinen alle getötet. Und da niemand so sehr dein ist wie ich, hätte ich besser getan, zu sterben. Ich bin aber zu dir gekommen, über die Toten am Wege, und dies ist unser Wiedersehen. Dies ist unser Wiedersehen, sagte auch er, sehr traurig, und versuchte das eine Mal gar nicht, sich lustig zu machen. Sie hatte es fast von ihm erhofft. Ein Junge wie er lacht besonders über das Grauen. Nein, erinnerte sie sich, denn hier bin ich selbst die Grauenvolle. Ich, deine arme Königin, hauchte sie ihm ins Gesicht. Er nickte und flüsterte, du, meine arme Königin, bist die Tochter der Frau, die meine Mutter getötet hat. Und du liebtest mich viel zu sehr, viel zu sehr. Jetzt hat sie mir alle getötet. Und du liebst mich gar nicht mehr, gar nicht mehr. Da hätte er die Arme weit geöffnet vor Margot, hingerissen von ihrer Stimme allein, denn er sah sie nicht an. Er hielt die Lider gesenkt. Die Bewegung war in seinem Innern schon geschehen, noch ein Hauch von ihr, aber der blieb aus. Fühlte sie, ich kann nicht, ich darf nicht oder es hält nicht vor. Ich hab ihn verloren.
Der König hat gesiegt. Sogar die Königin von Navarra wünschte er in diesen Tagen herbei, musste sich aber mit irgendeiner durchreisenden Abenteurerin schnell vergnügen. Am häufigsten in all seiner Jugend hatte er doch seine Königin umarmt. Und was mehr ist? Im Unglück, in der Todesnot. Damals hielt sie zu ihm, so viele andere Männer sie nebenbei schöner fand. Hielt zu ihm, rettete ihn, folgte dem Entflohenen nach seinem Lande Navarra. Margot, nie wieder? Als es anfing hinanzugehen, wurdest du meine eifersüchtige Feindin, rüstetest Truppen gegen mich und tätest es weiter, wenn du noch Geld hättest. Sitzest aber allein in einem kahlen Schloss und hassest mich. Dich würde ich nochmals, würde ich immer lieben. Margot aus der Bartholomäusnacht. So sann er nach Ivry, in dessen Marguerite von Valois in ihrem kahlen Schloss mehrere ihrer besten italienischen Majoliken zerbrach, als sie von seinem Sieg erfuhr. Sire, würde ich sagen, wenn der König mich hören könnte, rief er höchst vernehmlich. Sire, ihr Mörder oder der Mann, der es werden wollte, war ein Soldat, der sich nie vorher etwas Böses gedacht hatte. Die Liebe ganz allein hat ihn Abwege geführt. Es scheint unerträglich zu sein, wenn der Liebhaber von dem geliebten Gegenstand fortwährend missbraucht wird, um einen galanten Hof zu belustigen. Welcher galante Hof mag es gewesen sein? Fragte Chicot selbst, da kein anderer sich erkundigte. Meine Geschichte spielt in dem Schloss der hochberühmten Dame, genannt die Königin von Navarra. Was mag dort nicht alles vorkommen? Er holte Atem. Drinnen das Wasser rauschte auf, als ob der Badende sich herumwarf. Aber einen Einwand oder Befehl erwartete Chicot vergebens. Müßiggang ist aller Laster Anfang, erklärte er endlich. Liebe und nichts als Liebe im ganzen Schloss. Da tut sich ein armer Soldat hervor und macht sich wichtig. Den König will er töten. Natürlich hat die berühmte Dame von Navarra ihn in das tiefste Verlies gestoßen. »Hey da, lüg mal nicht«, kam es aus dem Badzimmer. Aber geweint hat sie. Chicot sprach reumütig und betreten. »Sie hat sehr geweint, hat den Soldaten aus dem Schloss gejagt.« Und mir davon nichts melden lassen, seufzte Henri in seiner Wanne aus Ziegelstein. Madame de Sagon an ihrer Spitze äußerte unter vier Augen ihre Bewunderung für die verstoßene Gemahlin des Königs, die ihren Rang behauptete und in die Scheidung ihrer Ehe durchaus nicht willigte. Niemals werde sie einer verrufenen Schnepfe weichen, wie sie schrieb aus dem Schloss, wo sie gefangen saß, und hatte von dort dem König einen Mörder geschickt. Madame Marguerite von Valois, einst die berühmteste Liebhaberin und Göttin Venus ihres Zeitalters, hatte endlich von dem mitbekommenen Gaben keine übrig behalten, außer dem Sinn für Ränke. Dieser war das standhafteste Erbteil ihrer tückischen Mutter Medici. Noch voriges Jahr hatte sie Gabrielle d'Estrées ihre Schwester und Beschützerin genannt, hatte Geschenke von ihr erbeten und nur immer listig vermieden, den König freizugeben. Das wurde jetzt ihr Verdienst. Sie nahm es offen in Anspruch. Gabrielle war auf der Höhe. Noch stand sie fest. Der Hass um sie her konnte dennoch ihren Fuß nicht schwanken machen. Die ehemalige Margot in der Langeweile ihrer Verbannung ergriff das süße Vergnügen, den Hass zu nähren, je weniger er ihr selber Gewinn bringen konnte. Welchen Ausgang, schaurig und voll Reiz, der Hass eines Hofes und die Ränke einer Frau zuletzt nehmen können? Die Tochter der alten Katharina, Erfinderin der Bartholomäusnacht, war von je darüber belehrt. Marguerite von Valois entschied eigenmächtig, dass ihre Verbannung lange genug gewährt hatte. 18 Jahre. Als 34-Jährige war sie von ihrem Gatten Henri vormals entlassen worden. An ihm lag es nicht allein. Die letzte des ausgestorbenen Königshauses ertrug schwer, dass ein anderer, und wäre er ihr Mann, den Thron ihrer toten Brüder einnahm. Sie hat ihn gehasst bis zu dem Grade, dass sie einen Mörder schickte. Darüber hin ist die Zeit gegangen. Wer fragt nach alten Mördern, altem Hass? Kaum, dass man die vergessene Liebe noch erkennt. Henri empfing sie, weil sie einmal da war, ohne vorherige Anmeldung, aber mit dem vollen Anspruch ihrer Person als letzte Valois und seine erste Frau. Er versuchte den kameradschaftlichen Ton, erkundigte sich nach dem Schloss Usson, ihrem Aufenthalt dieser 18 Jahre. Im Stillen zählte er, dass sie jetzt 53 ist. Sieht auch so aus. In der Auvergne isst man gut, wie? Und liebt gut, erklärte sie mit der Kühnheit, die auf einmal alles heraufrief, die ganze Margot von einst. Unter ihren verfetteten Wangen, der dicken Schminke, blonden Perücke, entdeckte er die Gefährtin vielen Genusses seiner Sinne. Die Bartholomäusnacht hat ihren Schatten vorausgeschickt, die Lust ging bis zum Schmerz. Diese Frau war die Göttin ihres Zeitalters. Schön, prächtig und gelehrt. Kam eine Prozession geschritten, vergaß man das Allerheiligste zu grüßen. Madame Marguerite wurde angebetet. Das ist inzwischen aus ihr geworden, dachte Henri. Und was aus mir? In seiner Bestürzung bezeugte er ihr, dass sie vorzüglich erhalten sei. Auch sie sind durch ihre verliebte Natur vor dem Altern bewahrt worden, sagte sie, obwohl ihr Eindruck anders war. Er erschien ihr traurig, seines Glückes und Ruhmes wenig bewusst. Ihr eigenes Gemüt war nunmehr wohlgelaunt. Schreckliche Ausbrüche der Leidenschaft konnten immer noch vorfallen, wie man sehen soll. In Richtung der Bosheit hatte sie sich nicht bewegt. Hier sprach sie: Ihr Name ist sehr mit Recht, der immer lustig, immer verliebt. Meine Augen überzeugen mich. Sie sind der Vert Galant. Ihre Augen waren gefühlvoll geblieben, ihre Worte freundlich gemeint. Er gab ihr die Hand, hieß sie willkommen, ja bezeugte ihr, dass die Jugend gut gewesen sei. König und Königin von Navarra, seine kleinen Gefechte, ihr kleiner Musenhof. Sie sagte hierauf, dass sie mit der Absicht komme, eine Akademie schöner Geister um sich zu versammeln. Leider seien ihre Mittel zusammengeschmolzen. Er ließ sich nicht bitten. Sie bekam, was sie vorläufig wünschte, eine Pension, ein Haus im Gehölz von Boulogne. Immerhin brach er kurz ab. Weitere Forderungen konnten folgen, er aber fürchtete seinen Rosny, wenn noch eine Dame kräftig in die Kasse griff. Ihrerseits lächelte sie behaglich, da er seinen Ruf wahrmachte. Spiel, Frauen und der Geiz. Jetzt will ich der Königin aufwarten, äußerte sie. Ich bin ihre nahe Verwandte durch meine Mutter, Madame Catherine. So musste es wieder eine Medici sein, womit sie heiter abging.
Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.